Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Es geht nach Paris. Ich bin Tina Witte. Wir besuchen einige Museen, auch nicht so bekannte, und wir sind am Platz rund um den Triumphbogen, ganz am Ende der Champs-Élysées. Nein, in der französischen Hauptstadt hat nicht nur der Louvre ein schönes Interieur. Es gibt viel zu entdecken in kleinen Museen, herrschaftlichen Häusern und auch hinter der unscheinbaren Tür in der Rue Blondel Nummer 32 im Herzen der Stadt. Die im Vergleich zu den Nachbareingängen besonders große viereckige Hausnummer weist darauf hin, hier war einst ein Bordell. Heute finden regelmäßig Führungen statt. Unsere Korrespondentin in Paris, Stephanie Markert, war mit dabei.
Une gagneuse, une putain, une cocotte, oui. Une soulageuse.
Straßenmädchen, Hure, Cocotte, Frauenzimmer, Stricherin, Bockspringerin, Wölfin, Erleichterin, Ausbringerin, Zauberin oder schändliche Venus.
Venus.
Zwei aufreizende Damen legen Karten aus, auf jeder ein neues Wort für Prostituierte. Cléo und Anne-Laure vom burlesken Duo Sœur Papille tragen dabei schlüpfrige Negligés und hochgesteckte Rothaarperücken. Dann begrüßt Inhaberin Caroline Seneau ihre Gäste in dem früheren Bordell mit 1,23 Frauen. Es hat den Namen bewahrt, Au Belle Poule, zu den hübschen Hühnern.
Sie sind hier im Salon, in dem die Männer die Mädchen ausgewählt haben.
De la sexualité,
sagt die elegante junge Dame mit dunkler Brille im bodenlangen schwarzen Abendkleid. Sie hatte das Etablissement eigentlich für ihre Informatikfirma gekauft, hinter Holzpaneelen aber ein einzigartiges Interieur entdeckt und vor 10 Jahren restaurieren lassen. Sie zitiert den rund 100 Jahre alten Artikel eines Boulevardblatts.
La salle de consommation du 32 fait riche et gay avec ses murs de faïence.
Der Gastraum des Hauses 32 ist reich verziert und farbenfroh mit seinen Fayencewänden, der verspiegelten Decke, den prächtigen roten Sitzbänken und dem donnernden mechanischen Piano. Wer in den Saal dringt, entdeckt zuerst ein Gedränge an Hinterbacken wie beim Rugby und eine Pyramide rosiger Haut, woraus ununterbrochenes Gekreische aufsteigt.
Jaillissait un piaillement ininterrompu.
Il a mon corps, tiens, mais n'aura jamais mon cœur.
Er hat meinen Körper, aber nicht mein Herz, heißt es in dem frechen Lied, das Cléo und Anne-Laure vor grandioser Jugendstilkulisse schmettern. Auf dunkelblauen Kacheln leuchten hier gelbe Blumen, große Spiegel hängen an den Wänden, darüber auf Fayence gemalte erotische Szenen. Nackte Damen mit Strapsen und High Heels am Tisch lehnend oder auf wallende Stoffe gebettet, mal griechische Göttin, mal indische Prinzessin. Mit entblößter Brust tanzen sie mit Bacchus. Männer reichen ritterlich Früchte. Bekleidet. Viele nackte weibliche Unterleiber, doch nur ein sichtbares männliches Geschlecht. Bei einem Zentauren, halb Tier, halb Mann, lugt ein Mini-Penis hervor. Die Klienten sollten keine Minderwertigkeitskomplexe kriegen. Die Inhaberin erzählt.
Alles ist original. An den Wänden und am Boden wurde aber einiges restauriert. Neu ist nur die Decke, denn die war eingestürzt. Unser Etablissement ist das einzige, dessen Dekor noch existiert.
Und deshalb denkmalgeschützt. Selbst auf der Toilette feine Mosaike, auf dem Boden buntes Geflügel, an der Wand eine laszive Dame mit Fächer in luftigem türkisen Nachthemd. Caroline kennt die Geschichte.
Es wurde 1880 eröffnet und 1921 mit den Keramikkacheln ausgestattet. 1948 wurde es geschlossen, erst 2 Jahre nach dem gesetzlichen Bordellverbot.
In den
1920er Jahren gab es rund ein Dutzend Bordelle in der kleinen Rue Blondel. Sie lag strategisch auf dem Weg zu den Markthallen, dem Bauch von Paris. Das Au Belle Poule aber hatte was Besonderes.
Es war
berühmt für lebendige Bilder. Das war wie erotisches Theater. Szenen wurden nachgestellt, um den Männern Lust auf Sex zu machen und vor allem darauf, eine Etage höher ihr Geld auszugeben.
Die Frauen bedienten dort mehrere Kunden am Tag, wobei die Zahl wegen der Steuer nach unten gerechnet wurde. Die Mädchen kamen oft freiwillig, weil sie hier 4 bis 10 Mal mehr verdienten als eine Verkäuferin, Näherin oder Arbeiterin. Doch Logis, Essen, Seife, Kleidung wurde ihnen überteuert. überteuert verkauft, sodass sie in eine Schuldenspirale gerieten. In sogenannten Abattoir, Schlachthäusern, mussten Frauen anders als im Belpool gar bis zu 80 Männer am Tag bedienen. Und in Kriegszeiten?
Während der Besatzung hat Hitler die Bordelle entsprechend der Dienstränge requiriert. Sie mussten den Namen der Mädchen, mit denen sie schliefen, auf einer Karte eintragen. Hitler kannte die Bedürfnisse seiner Soldaten, wollte aber, dass alles sanitär sauber ablief, um ansteckende Krankheiten unter Kontrolle zu halten. In seinen Plänen für die Welt wollte er aus Paris das Bordell Europas machen, weil Französinnen für ihn Prostituierte waren.
Heute machen sich Zuhälter, Frauenhändler, aber auch Freier strafbar.
Theoretisch gibt es keine Bordelle mehr in Frankreich, aber immer wieder werden welche geschlossen. Sie existieren also weiter.
Une maison d'illusion. Un poulailler.
Weil in jedem Zimmer Wasser war, wurden nach der Schließung im Haus Studentenwohnungen eingerichtet. 2017 hat die Unternehmerin das Etablissement für private Empfänge und Vorträge über die Geschichte der Prostitution wiedereröffnet. Man kann Champagner, Kaffee trinken oder Apéro buchen. Caroline Senot spricht von Revanche für die Frauen an diesem Ort. Doch macht sie dafür nicht zu viel Show?
Adieu, beau pervers, mes lapins, le boxon a bouclé, ses persiennes.
Ich erinnere auch an die Lebensbedingungen, daran, wie schwierig es war, rauszukommen. Das halte ich den Phantasmen entgegen von samt- und verführerisch liegenden Frauen, die viel Geld verdienen. Ich sage, dass die Frauen ausgebeutet und krank wurden. Die Gäste verstehen, die Bordelle waren kein Glamour.
On peut pas avoir le côté glamour des maisons closes, quoi.
Verlässt man das berauschende Interieur und tritt heute auf die Rue Blondel, so kann es sein, dass im Exterieur, im Hauseingang gegenüber, eine blasse junge Frau steht und auf Kundschaft wartet.
Sie gilt als größte Sammlung von Schaustellerobjekten der Belle Époque in Europa. Zu sehen im Jahrmarktmuseum im Pariser Osten. Die Objekte stammen aus 4 Jahrzehnten ab den 1870er Jahren, die besonders in Frankreich für Frieden, Wachstum und Wohlstand stehen. Das Museum ist ein Kuriositätenkabinett. Es präsentiert ein Theater des Wunderbaren und die Pavillons de Bercy, die man mit Führungen besuchen kann, auch auf Englisch. Doch Sprache braucht man eigentlich nicht, sagt Stephanie Markert.
Willkommen im Pariser Jahrmarktmuseum. Gerade fahren die Besucher an einem historischen Karussell mit Gondeln. In der Mitte des Karussells eine fein geschnitzte Sirenenfigur. Ihren Meister kennt Beatrice, die Vize-Museumsdirektorin.
Nous avons des objets de Friedrich Hain.
Diese Sirene hier ist ein Objekt von Friedrich Hain. Er war ein großer Fabrikant für Jahrmärkte. Deutschland hatte eine starke Tradition. Und auf ein und demselben Karussell konnte es deutsche und französische Pferde geben. Eine Multinational. Kavallerie, Europa vor der Zeit.
L'Europe avant l'heure.
Der Zimmermann Friedrich Hain, traditionsreichster deutscher Karusselldekorateur, produzierte in Thüringen und wurde mit den sogenannten Dresdner Pferden bis nach Frankreich und Übersee berühmt. Seine Sirene nicht die einzige Attraktion in Paris. Hier lässt auch Venedigs Karneval grüßen. Im Nachbarsaal ruft Museumsführerin Romy mechanische Figuren der Commedia dell'arte herbei. Die beleben sich plötzlich. In die Oper von Venedig stimmt natürlich auch Colombina ein. Die mechanische Figur sitzt auf einem Metallbalken über den Köpfen der Besucher. Die anderen schauen aus Fensterrahmen herab. Im Innenhof des Museums, das in ehemaligen Lagern für Weinfässer im Pariser Osten untergebracht ist, erzählt Romy, wer hinter dem Museum steckt.
Monsieur Jean-Paul Favant.
Jean-Paul Favant war Antiquar und Schauspieler. Bis heute liebt er lebendige Objekte, also Objekte, die eine Seele, eine Geschichte, einen emotionalen Wert haben. Dann sammelt er sie und betrachtet sie wie Schauspieler und Schauspielerinnen im
Comme si c'était des acteurs et actrices de Théâtre. On peut applaudir très fort le jeune homme, s'il vous plaît.
Theater, fragt ein Junge schüchtern. Wie im Theater, bestätigt Romy, die die Führung zum Spektakel macht.
Attention, Monsieur, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1.
Nebenan wird eine alte Musikorgel angeworfen und schon wiegen sich alle im Dreivierteltakt. Das Erfolgsmodell des Sammlers, der schon vor Jahrzehnten den Kulturerbepreis und einen für sein Musée-Spektakle bekommen hat, er vermietet seine Säle, die die Fantasie anregen und Magie verbreiten. Vizechefin Beatrice, so können wir das Kulturerbe erhalten und die Objekte in unseren eigenen Werkstätten restaurieren. Das Ziel des Museums ist es, ganz und gar lebendig zu sein.
Le but du musée, c'est d'être entièrement vivant.
Nicht mal 10% der rund 3000 Objekte sind ausgestellt. Sie stammen aus der Belle Époque, die vor rund 150 Jahren begann, als der Leierkasten den Jahrmarkt 2 Kilometer weit ankündigte. Karussellfahren war teuer.
C'était l'équivalent d'un 10 francs.
10 Franken, das muss man heute mal acht nehmen, schon ein Budget. Karussells waren für Erwachsene, die machten sich dafür schick. Am Ende noch ein Superlativ, ein Velo-Karussell von 1897. Laut Museumsführerin Romy das letzte in Betrieb. Die Schausteller popularisierten alles Neue und machten es mit Velokarussells zugänglich. Heute werden sie die 2,5 Tonnen Metall auf bis zu 60 Stundenkilometer strampeln. Für die Menschen damals war das ein Gefühl von Höchstgeschwindigkeit. Besucher und Besucherinnen taumeln schon nach der halben Geschwindigkeit von den nach innen geneigten Riesenrädern. Ein Olala auf den Lippen und Zauber in den Augen.
Es ist ein Refugio mitten in Paris, nur 150 Meter nördlich vom Louvre gelegen. Hier kann man flanieren, Kaffee trinken, Geschichte tanken, auf schwarz-weißen Säulen herumturnen. Die Rede ist vom hochherrschaftlichen Palais Royal. Das feierte im Oktober 2024 seinen 400. Geburtstag. Eigentlich ist dort eine Oase der Stille, aber zu festlichen Anlässen knallt dort auch schon mal eine Minikanone. Stefanie Markert.
Ich hoffe, es funktioniert, sagt Emeric Peniguet-de-Stutz kurz vor 12. Der Verwalter des Palais Royal trägt klassisch Anzug, Krawatte, dazu Weste und Einstecktuch, wie aus der Zeit gefallen. Noch 30 Sekunden.
30 Sekunden
bis zum Schuss der Kanone. Die steht auf einer umzäunten Wiese im Innenhof des Palais Royal und ist gerade einen Ellenbogen lang. Früher wurden alle Pariser Uhren nach ihrem Schuss um 12 gestellt. Öffnen Sie den Mund wegen der Druckwelle, rät ein junger Sprengmeister dem Publikum vorweg. Es werde zwar nicht mit Kanonenkugeln, aber mit Feuerwerkskörper geschossen. An Festtagen zum Beispiel. Besonders aufgeregt ist Edouard Bierry. Er arbeitet im Kulturministerium mit Sitz in dem Gebäudeensemble. Und er hält eine Fernbedienung in der Hand.
3, 2, 1.
Mann, war das laut, hat sich selbst Edouard erschrocken, der den Knall ausgelöst hat. Der Direktor des Palais Royal überreicht ihm dafür ein fein gezeichnetes Zeugnis, das ihm den Titel Sprengmeister der kleinen Kanone des Palais Royal verleiht. Emeric Peniguet-de-Stutz. Palais Royal wurde 1624 von Kardinal Richelieu gekauft. Das Kardinalspalais wird royal, als hier der kleine künftige Sonnenkönig Ludwig XIV. Mit Mutter und Bruder auch wegen des Gartens einzieht. Als er 12 ist, ein Albtraum. Aufständische defilieren an seinem Bett im Palais Royal vorbei. Wie es aussah vor 400 Jahren? Da gab es schon ein alterndes Palais und die Befestigungsanlagen Karl des V., die liefen diagonal durch den heutigen Garten. Richelieu baut dort sein Kardinalspalais, seine heutige Form nimmt es aber erst im 19. Jahrhundert an und es verändert sich ständig. Heute beherbergt das Palais Royal neben dem Kulturministerium das berühmte Theater der Comédie Française sowie im Haupttrakt Frankreichs Staats- und den Verfassungsrat. In die wuchtigen Gebäude eingebettet ein großer Park mit Springbrunnen und Arkadengängen, darin Boutiquen, Cafés, Restaurants und bis heute Wohnungen. Unter einem Fenster ein kleines C. Hier lebte einst Frankreichs Nationaldichterin Colette. Auch Regisseur Jean Cocteau war hier Mieter. Die Promi-Wohnungen besuchen? Fehlanzeige.
Oui, parce qu'ils sont occupés.
Ja, weil sie bewohnt sind. Übrigens von durchaus charmanten Menschen, die dem Palais Royal sehr zugeneigt sind. Plaudert der Verwalter aus. Bald feiere man den 40. Geburtstag der schwarz-weißen Säulen des französischen Künstlers Daniel Buren auf dem Haupthof, die damals ein Skandal waren. Und dem 400. Jubiläum wird eine Ausstellung gewidmet. Ein Kapitel wird dabei nicht ausgespart, für das es auch Führungen gibt: die Prostitution im Palais Royal. Émeric Péniguier de Stutz erklärt:
Le plus grand bordel à ciel ouvert de Paris, faut le dire, ce sont.
Es war das größte Bordell unter freiem Himmel in Paris. Es gab hier Ende des 18. Jahrhunderts tausende Prostituierte, Frauen und Männer. Bis 1830, da hatten wir eine Revolution, die die Hauptlinie der Bourbonen vom Thron verjagt. Dafür wird Louis-Philippe von Orléans, Besitzer des Palais Royal, König der Franzosen. Aber ein Palais mit Prostitution und Spielcasinos ist nicht gerade königlich. Deshalb wird der Garten von allem gesäubert, was seinem Ansehen schaden könnte.
Wie viel Aufmerksamkeit schenkt man eigentlich einem Objekt in einem übervollen Museumssaal? Es sind nur Sekunden. Im Pariser Musée de Cluny für Mittelalterkunst geht man neue Wege mit einer Hypnotiseurin. Sie rät, lieber eine Beziehung mit einem Objekt aufbauen, als alle nur im Vorbeirauschen wahrzunehmen. Wie das geht und wie es den Leuten gefällt, hat Stephanie Markert herausgefunden.
Juliette Vergat La Liberté steht in einem hellen, hohen Statuensaal des Musée de Cluny des Pariser Mittelaltermuseums. Erst einmal sollen die Teilnehmer sich bewusst machen, wie sie sich an diesem Morgen fühlen. Einfach die Hände halten, als ob sie sich anschauten, dann durch die leere Mitte auf einen Punkt blicken. Juliette stellt sich indes vor. Ich bin Hypnologin und praktiziere Hypnose. Ich bin früher schon anders ins Museum gegangen, habe mir mehr Zeit genommen, nicht alles nur abgearbeitet. Ich habe mit Künstlern mein früheres Milieu gearbeitet und hier aus dem Cluny-Museum kam vor 2 Jahren die erste Anfrage. Seitdem mache ich das. Hypnose im Kunstbereich anwenden. Die Teilnehmer stehen noch mit ihren zugewandten Händen da. Juliette prophezeit, die Handflächen würden die Bewegung der Atmung aufnehmen. Zwischen ihnen bilde sich ein Wärmepolster. Man spüre, wie es in den Adern der Finger pulsiere, wie der Körper sich wiege. Dann solle man die Augen schließen, aber von innen weiter den Punkt fixieren, sich an Farben, Material, Relief erinnern. Entspannung stellt sich ein, die Schultern sinken herab. Was weg soll, wird weggeatmet und in den Raum zwischen den Händen solle man Ruhe oder Energie füllen. In diesem Moment schafft man ganz bewusst eine Verbindung zwischen sich und dem betrachteten Objekt. Wir stellen uns einen Moment lang vor, dass wir es berühren können, dass dieses Objekt auch uns betrachtet.
Imaginez que cette chose nous regarde aussi.
Jeder hatte sich zuvor eine Statue im Saal ausgesucht, die einen anspricht. Vielen sind die Nase abgeschlagen. Es sind die Könige von Juda, die einst die Westfassade Notre-Dames wie ein Fries schmückten. In der Revolution beschädigt, waren sie lange verschollen, bis 21 der 28 Könige bei Bauarbeiten in einer Bank wieder auftauchten. Doch warum die Sonderführung? Hypnotiseurin Juliette Vergat La Liberté.
L'idée c'est vraiment d'avoir un autre œil et d'essayer de lutter contre la crise de l'attention.
Wir wollten einen anderen Blick auf die Werke und gegen die Aufmerksamkeitskrise kämpfen. Wir haben ausgerechnet, dass sich die Besucher ein Werk im Museum im Durchschnitt nur 8 Sekunden lang anschauen. Wir wollten die Aufmerksamkeit neu erregen. Ich habe mir einen jugendlich wirkenden Königskopf ausgesucht. Die Krone ähnelt einer Kappe. Das Haar fällt in Wellen bis ans Kinn. Obwohl auch ihm die Nase fehlt, sieht er nicht so verstümmelt aus. Wie hat Ava und Patrick der Besuch gefallen? Vielleicht betrachte ich ein Werk jetzt anders. Man spürt in seinem Inneren etwas, was einen selbst überrascht. Eine prima Erfahrung, es hat mir gefallen. Ich bin Hypnose gegenüber aber auch sensibel. Vielleicht macht das was aus. Ich habe sowas noch nie gemacht. Man nimmt sich Zeit, die Dinge wertzuschätzen. Es ist eine andere Art, Kunst zu betrachten. Schon hüpft die nächste Museumsführung vorbei, die für die 0- bis 3-Jährigen. Sie laufen einer Trommel hinterher. Die Eltern haben sich die Allerkleinsten vor den Bauch gebunden. Im Cluny-Museum wird vor den Werken auch getanzt, gesungen oder Theater gespielt. Da die Säle dafür nicht geschlossen werden, sollte man pünktlich sein. Dann gibt es eine Lücke, bis die Besucherströme kommen. Ein letzter Blick zu meinem König. Sein Mund ist leicht geöffnet, als wolle er mir etwas sagen. So schnell wird er nicht vergessen.
Zum Schluss geht's noch mal raus aus den Museen mitten in die Stadt an einen sehr bekannten Ort. Der Platz rund um den Triumphbogen von Paris, ganz am Ende der Champs-Élysées, ist einer der berühmtesten Kreisverkehre der Welt. Dort wimmelt es jeden Tag von Touristen. Viele sind beeindruckt vom chaotischen Verkehr auf dem großen Rund. So scheint es. Aber es gibt erstaunlich wenig Unfälle. Gibt es vielleicht doch ein System dahinter? Kai Rinecker ist der Sache vor Ort nachgegangen.
Offiziell auf 8 nicht markierten Spuren pulsierter Verkehr auf dem Platz Charles de Gaulle, den die Pariser nur Étoile nennen, Stern. 12 Avenues führen auf den weltbekannten Triumphbogen zu. Eine davon ist die Avenue des Champs-Élysées. Wo sie in den Platz einmündet, stehen auf dem Bürgersteig Trauben von Touristen und machen Fotos. Manche wagen sich für ihr Selfie auf einen schmalen Streifen mitten auf der Fahrbahn, an dem der Autoverkehr gerade noch vorbeirauscht. Ich komme ins Gespräch mit einer Gruppe junger Deutscher, die auf dem Trottoir stehen geblieben sind.
In Deutschland wird das nicht funktionieren.
Das würde noch
selber
dauerhaft.
Da wäre viel mehr Polizei alles in Deutschland. Das würde gar nicht gehen in Deutschland.
Und gibt es eine Regel in all dem Chaos?
Ich habe eher das Gefühl, dass man einfach reinfährt und guckt, wer als erstes durchkommt.
Hinter dem, was für die Touristen nach Unordnung und dem Recht des Stärkeren aussieht, steht ein bewährtes System. Und das schon seit über 100 Jahren. 1907 wurde der berühmteste Kreisverkehr Frankreichs als einer der ersten der Welt eröffnet, nachdem Stadtplaner Eugène Hénard die 2 Grundregeln festgelegt hatte, die bis heute gelten. Alle Kutschen und Automobile fahren in ein und derselben Richtung, und zwar gegen den Uhrzeigersinn, und rechts hat Vorfahrt.
Voilà. Il faut toujours faire attention, n'oubliez pas faire attention à la droite.
Man muss immer auf rechts aufpassen, vergessen Sie das nicht. Ich sitze im Taxi mit Malik. Er nimmt mich mit auf eine Tour um den Arc de Triomphe und erklärt mir ganz genau, wie man es machen muss. Also ich fahre jetzt los und passe auf rechts auf. Es gibt überall Avenues. Und wenn dort die Ampeln grün werden, bringen sie den Verkehr auf den Platz, der Vorfahrt hat. Man muss dann anhalten. Wenn Sie selbst auf einer Avenue herausfahren wollen, müssen Sie sich rechts einordnen. Fahren Sie niemals in der Mitte, direkt am Arc de Triomphe. Malek stammt aus den Bergen der Kabylei in Algerien. Seit 16 Jahren ist er Taxifahrer in Paris. Jeden Tag fährt er seitdem mehrmals am Arc de Triomphe vorbei. Immer noch steigt bei Malek der Stresspegel. Unfälle? Es kommt vor, aber es sind jetzt weniger Unfälle als früher. Der Étoile hat bei den Autofahrern schon einiges von seinem Schrecken verloren. Im Pariser Verkehr hat sich gerade in den letzten Jahren viel getan. Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat den Autos in der Stadt den Kampf angesagt und engt deren Fahrbahnen Stück für Stück ein. Sehen Sie diese Verkehrspoller? Die sind ganz neu. Vorher war der Place de l'Étoile groß, jetzt haben sie ihn kleiner gemacht. Es ist nicht wie vorher. Bestimmt 10 Meter Fahrbahn ist weg. Offiziell wurden die Fahrspuren damit von 12 auf 8 um ein Drittel reduziert. De facto sind es oft nur noch 3 bis 4 Fahrzeugreihen, die um den Arc de Triomphe kreisen. Und immer wieder tauchen mittlerweile Fahrradfahrer im Kreisverkehr auf. Paris-Besucher auf Leihfahrrädern schrecken nicht mehr davor zurück, sich in halsbrecherischen Manövern unter Autos, Busse und Motorräder zu mischen. Viele Pariser schütteln darüber nur den Kopf. Ich glaube, die Touristen sehen hier vielleicht eine Möglichkeit, den Place de l'Étoile für Instagram zu nutzen. Als Pariser halte ich das für ziemlich gefährlich. François hat sich gerade selbst einen Fahrradhelm aufgeschnallt. Er umfährt den Étoile lieber. Direkt in der Mitte, vor dem Arc de Triomphe, steht Axel aus Paris mit Freundin. Wir sprechen darüber, dass es in Frankreich rund 50.000 Kreisverkehre geben soll. immer im Kreis fahren und am Ende doch einen Ausweg finden? Ist das womöglich typisch französisch? Das ist Teil unserer Straßen, das ist Teil unseres Lebens, die Rond-Points, die Kreisverkehre, ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Ja, kann man so sagen. Wir sind eben auch hartnäckig. Ob das für alle Franzosen gilt, das weiß ich nicht.
Wir waren unterwegs in Paris. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie alle Sendungen in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.